Geheiligt werde dein Name. Danke, dass wir deinen Namen kennenlernen durften, deine Person. Danke, Herr, für die Gemeinschaft, die wir haben dürfen. Danke, Herr, für deine Güte. Danke für die Bergpredigt, die du uns gegeben hast. Und danke für den Geist, der uns hilft, auch heute Morgen, wenn wir das Wort weiter lesen wollen. Wir beten um deine Hilfe. Amen. Amen. Ich möchte mich herzlich gleichzeitig begrüßen und bedanken für die schönen Tage bei euch. Es war für mich wieder große Freude. Gestern habe ich einen Spaziergang gemacht zur Bea. Hiss. Und da habe ich mich dann erinnert, wie viele Jahre? 36 Jahre zurück und nur weiter, 40 Jahre zurück, habe ich mich erinnert an meine Zeit an der Bea und wo ich den Herrn kennengelernt habe. Damals war ich an der Bea. Damals war ich 17 Jahre alt und jetzt sind mindestens 36 Jahre vergangen. Da habe ich gedacht, wo ist die Zeit hingegangen? Da bin ich an den Ort gegangen, wo ich öfters gebetet habe dort. Schaut jetzt ein bisschen anders aus. Aber dann denkt man sich, Herr, was war das Leben? Oder? Wie kurz war das Leben? Und mir ist bewusst geworden, nur was der Herr Jesus durch uns tut, es bleibt. Nur was der Herr Jesus wirkt durch uns. Und dann hat man die Sehnsucht, oder? Herr, mach noch vieles durch uns schwache Menschen, dass dein Name verherrlicht wird und geehrt wird und geheiligt wird. Ich möchte noch herzliche Grüße ausrichten von meiner Frau, ich habe gestern noch telefoniert. Sie ist zu Hause mit unserer Alina. Der Luca ist im Kinderlager. Der ist 12 Jahre alt. Alina ist 19. Die kennt ihr, die meisten gar nicht. Die haben wir später adoptiert. Die Christina ist 24. Die heiratet im September. Und die Rahel ist 23 ist die Christina. Und die Rahel ist 22. Macht jetzt eine zweite Ausbildung. Wir sind dankbar, dass der Herr Gnade geschenkt hat. Wir sind ja dankbar für Gebete. Wir haben nicht so eine schöne Gemeindesituation. Man wünscht sich sowas wie hier, aber wir sind in einer Gemeinde, wo 12 Familien sind. Wir müssen aber 25 Minuten fahren. Und unsere Gemeinde ist schon schön, aber eben, es ist weit weg. Und unsere Kinder haben nicht so diesen Bezug. Es ist was anderes, wenn man da wohnt, wo die Versammlung ist und so. Aber jedenfalls danke für alle Gebete, wir brauchen es. Und der Herr hat in den letzten Jahren, man kann schon sagen Jahrzehnt, es geschenkt, dass ich verschiedene Länder besuchen durfte und relativ viel herumgereist bin, wo ich Dienste machen habe können im Wort Gottes. Und man merkt, wo man hinkommt, man merkt Verschiedenes. Und mir geht es jetzt da, wenn ich da bin, man merkt, es wird gebetet. Es wird gebetet und dann ist es auch leicht zu reden, ja, dort wo gebetet wird. Wollen wir jetzt uns den Text anschauen, Matthäus 6. Wir haben ja gestern, vorgestern und vorvorgestern uns einige Dinge aus der Bergpredigt betrachtet. Ich habe hier den zweiten Teil der 10 Worte Jesu aus der Bergpredigt auf der Folie projiziert, an der Wand. Es sind uns eigentlich nur noch 2 Worte übrig geblieben. Das ist das Wort, das 6. Wort und das 9. Wort. Irdische Schätze nicht ansammeln, Matthäus 6, Vers 19 bis 34. Und das 9. geistliche Perlen nicht vor Hunde und Schweinen. geben. Und wir wollen uns heute Morgen einfach uns diesen Text betrachten, zuerst den längeren Text, dann den kurzen. Es geht beide Male um Schätze. Matthäus 6, Vers 19. Sammelt euch nicht Schätze auf der Erde. Sammelt euch nicht Schätze auf der Erde, wo Motte und Fraß zunichte machen, wo Diebe durchgraben und stehlen. Der Herr Jesus spricht hier von wieder ein ganz wichtiges Thema an. Wir haben ja gemerkt in den letzten Tagen, der Herr Jesus spricht hier ganz zentrale Dinge im Leben an, sehr auf die Praxis ausgerichtet. Er legt die Latte sehr hoch an, zeigt die Regeln im Königreich Gottes. Und er spricht hier über das Thema Geld. Es ist ja ein Thema, und Geld und Materialismus und Vorsorgen für die Zukunft. Das ist ja ein Thema, das uns sehr viel beschäftigt. Und der Herr Jesus weiß genau, warum er dieses Thema anspricht. Und er spricht über Dinge im Reich Gottes, im Königreich Gottes. Wie verhalten sich die Jünger Jesu im Königreich Gottes in Bezug auf Geld und irdische Schätze? Er sagt hier, sammelt euch nicht Schätze. Also hier das erste, der Aufruf, nicht auf der Erde, sondern sammelt euch Schätze im Himmel. Der Herr Jesus sagt nicht, dass wir nichts besitzen dürfen oder nichts besitzen sollen. Das haben wir schon gemerkt, im Gegenteil, die Bibel spricht von Eigentum, du sollst nicht stehlen, das heißt, jeder hat ein Eigentum, deshalb kann er nicht stehlen. Ja? Das setzt es voraus. Und jeder in 1. Korinther 11 spricht von Häuser, habt ihr nicht Häuser, wo ihr essen und trinken könnt, sagt Paulus. Also das gibt es, dass Christen Häuser haben, das ist ganz normal. Und Wohnungen und gewissen Besitz. Aber es geht hier um das Ansammeln von Besitz, von Schätzen. Und der Herr Jesus gibt hier vier Begründungen in diesem Abschnitt. Warum sollen wir das nicht machen? Warum sollen wir uns nicht auf der Erde Schätze ansammeln? Die erste Begründung lesen wir da noch in Vers 19, wo Motte, Fraß und Diebe, wo Motte und Fraß zunichte machen und Diebe durchgraben und stehlen. Das heißt, der erste Grund, warum man nicht Schätze ansammeln soll, ist ganz einfach, weil sie nicht bleiben. Sie bleiben nicht, sie sind unsicher, sie werden eines Tages kaputt gehen, sie werden sowieso eines Tages zerstört, aber nicht nur eines Tages, vieles geht jetzt schon kaputt, oder? Vieles ist jetzt schon es lebt nicht lange, ja? Der PC lebt nicht lange und das Handy und der Euro vielleicht auch, es ist alles so vergänglich. Motte, bei uns heißt es vielleicht in der Übersetzung Rost, das griechische Wort heißt einfach Rostfraß oder Wurmfraß oder Insektenfraß. Motten, die essen das, was ich anziehe, der Fraß, der frisst das, was ich fahre, und der Dieb, nimmt man vielleicht den Rest, könnte mir den Rest nehmen. Es ist alles gefährdet und es ist alles unsicher, sagt der Herr Jesus, also sammelt euch nicht Schätze im Himmel. Interessant ist, was der Herr Jesus sagt im Vers 20, sagt er im Griechischen, sammelt euch nicht stetig, nicht fortwährend. Das ist eine Form im Griechischen, die betont das Beständige. Das heißt, das soll nicht euer Leben sein. Das soll euch nicht ständig beschäftigen, dass ihr euch Schätze auf der Erde sammelt. Aber sammelt euch stetig Schätze im Himmel, Vers 20. Dort im Himmel, dort sind unsere Schätze sicher. Dort sind wo weder Motte noch Fraß zunichte machen, wo die Diebe nicht durchgraben und stehlen. Dort sind sie sicher aufbewahrt. Und warum soll es uns was ausmachen, dass wir hier weniger haben, wenn wir dort so reiche Schätze haben? Der Herr Jesus möchte das den Jüngern vor Augen führen und uns auch. Wir haben ein ewiges Erbteil im Himmel. Daher dürfen wir abgeben, dürfen wir bereit sein, abzugeben, wegzugeben. Und der Herr Jesus sagt an einer anderen Stelle, dass wir unsere Schätze einsetzen sollen, damit wir uns Freunde im Himmel schaffen können. Oder? Schafft euch Freunde im Himmel mit dem ungerechten Mammon. Das heißt, der Mammon, das Geld, den Besitz, den können wir einsetzen, damit Menschen gewonnen werden. Wenn wir irgendwas umsetzen, von unserem Geld umsetzen in Bibeln oder in Traktate oder in Benzin fürs Auto, womit ich jemanden dort und dort hinfahre, damit er an einer Versammlung teilnehmen kann und so weiter. Das heißt, wir setzen unsere Güter ein für die Sache des Herrn. Zweitens sagt der Herr Jesus in Vers 21, warum wir uns nicht Schätze auf Erden sammeln sollen, Vers 21, denn wo euer Schatz ist, dort wird auch euer Herz sein. Ich war jetzt gestern, bin ich vorbeigefahren, wo wir früher gewohnt haben, in Marzon 17, und das hat mich gar nicht besonders angezogen. Warum? Weder Frau noch Kind noch mein Büro sind dort zu finden, oder? Keine Schätze dort. Wo man ausgezogen ist, es ist nicht mehr so interessant. Man hat mal da gewohnt, aber jetzt ist es nicht mehr interessant. Dort, wo die Schätze sind, dort, wo man, dort zieht es einen hin. Und im Geistlichen ist es auch so. Dort, wo die himmlischen, wenn wir himmlische Schätze haben, dann zieht es uns dorthin. Ja, deshalb soll ich mich fragen und darf ich mich fragen, wo ist eigentlich mein Herz? Woran hängt mein Herz? Also Schätze auf Erde sammeln, das zieht mich eher weg vom Himmel. Dann, in der Schweiz haben wir sehr viel Wohlstand, ja gut, in Österreich eigentlich auch, oder? Sehr viel Wohlstand. Und man denkt sich oft, die Christen haben sich eingerichtet, so wie wenn sie ewig da leben würden. Und ein Bruder hat mir gesagt, das ist gut, wenn uns was weggenommen wird und wenn es uns manchmal schlecht geht, gesundheitlich, damit wir überhaupt noch eine Sehnsucht haben nach dem Himmel. Oder? Sonst denkt man eigentlich, warum braucht man einen Himmel? Mir geht es auf Erden so gut. Meine Frau hat mit einer anderen Frau geredet über den Herrn, es liegt schon länger zurück, und dann sagt die Frau, du, ich brauche keinen Herrn. Mir geht es so gut. Ich habe alles, was ich brauche. Ich brauche Gott nicht. Ja, das ist die Gefahr. Und für Gläubige, natürlich, wir wissen das schon, aber die Gefahr ist trotzdem da, dass man, es geht uns so gut, dass man eigentlich gar nicht so eine große Sehnsucht hat, dass der Herr Jesus bald kommt. Deshalb macht der Herr Jesus seine Jünger hier drauf aufmerksam, wo euer Schatz ist, dort wird euer Herz sein. Also schaut, dass ihr viele Schätze im Himmel habt. Wo ist mein Herz? Ja, wo sind meine Gedanken? Das Herz und die Gedanken, das hängt in der Bibel zusammen. Haben wir diese Woche schon gelernt. Das Herz ist dort, wo man denkt. Und wo sind meine Gedanken, heißt es. Ja. Wo ist mein Herz, heißt, wo sind meine Gedanken? Was beschäftigt mich? Beschäftigen mich die Dinge auf Erden? Der Computer, der macht so viele Probleme, oder? Der beschäftigt uns stark in unserer Zeit. Und die elektronischen Geräte, das beschäftigt uns sehr, sehr viel. Oder? Und ich fahre im Zug und da sitzen mehr als 50%, schauen da ständig in ihr Handy oder was das ist, iPod oder iPad und wie das alles heißt, und sind ständig beschäftigt damit. Und die Ohren, die sind zugestopft. Und der Mensch wird aufgesogen und der Satan weiß genau, mit dem muss man die Menschen beschäftigen. Finanzkrise, ja, das beschäftigt uns. Oder? Der Euro, das beschäftigt uns. Und die Unsicherheiten. Und der Herr ist nicht mehr im Vordergrund. Wo sind meine Gedanken? Sind sie beim iPod und Internet oder sind sie in Offenbarung 21 und 22? Das Weitere, was der Herr Jesus hier sagt, ist in Vers 22 und 23, warum sollen wir uns nicht auf der Erde die Schätze sammeln? Weil die irdischen Schätze die Sicht trüben. Vers 22, die Lampe des Leibes ist das Auge. Wenn also dein Auge einfach ist, wird dein ganzer Leib erleuchtet sein. Wenn dein Auge aber böse ist, wird dein ganzer Leib dunkel sein. Meine Füße haben keine Augen. Und meine Füße könnten nicht wissen, wohin sie gehen sollen. Gäbe es nicht Fenster in meinem Leib, zwei Fenster, wodurch Licht in meinen Leib hereinfällt, sozusagen, bildhaft gesprochen, sodass meine Füße wissen, wohin sie gehen sollen. Die Lampe oder die Lichtquelle des Leibes ist das Auge. Ja? Und das Auge, wenn das jetzt aber nicht einfach ist, das heißt, wenn das nicht, das griechische Wort hier heißt ungeteilt, einfach, auf eines ausgerichtet, nicht schielend. Ja. Wenn das Auge also im richtigen Zustand ist, sodass man nicht doppelt sieht, wenn es auf das, wenn's fokussiert, dann ist die Sicht nicht getrübt. Ja. Dann weiß ich, wo ich hingehen soll. Dann wird der ganze Leib erleuchtet sein. Wenn mein Auge aber böse ist, böse hier im übertragenen Sinn, also wenn es krank ist, schielend oder gleichzeitig auf zwei Sachen ausgerichtet, dann wird die Sicht beeinträchtigt. Ja. Die Proportionen sind dann falsch. Und der Herr Jesus nimmt dieses Bild und sagt, so darf es in unserem Leben auch nicht sein, dass wir auf zwei Sachen gleichzeitig ausgerichtet sind. Ja. Manche Christen fahren zweispurig. Einerseits möchte man Jesus Christus und die heiligen Dinge, das möchte man nicht außer Acht lassen, aber andererseits möchte man doch in dieser Welt voll zu Hause sein und möchte in dieser Welt die Anerkennung haben und möchte in dieser Welt ja nichts verpassen. Ja, nichts verpassen, oder? Du verpasst sowieso nichts in dieser Welt. Ein Bruder hat mir in Rumänien, das hat mir wirklich gefallen, ein Bruder in Rumänien hat mir gesagt, weißt du, wir haben nicht so viele Möglichkeiten, in Urlaub zu fahren und wir haben nicht so viele Möglichkeiten, das und jenes zu machen, aber das macht mir jetzt eigentlich nichts mehr. Ich habe mir überlegt, der Himmel ist so lange, die Ewigkeit ist so lange, die paar Urlaubstage da am Schwarzen Meer oder so, das kann das nicht aufwiegen, was für die Ewigkeit da ist. Jetzt haben wir gesagt, jetzt setzen wir uns ganz ein für die Sache des Herrn und im Himmel machen wir dann ganz lange einen Urlaub und da machen wir alles, was uns freut und dann setzen wir uns, dann machen wir richtig genießen. Im Himmel werden wir auch arbeiten, aber werden auch genießen. Ja? Da wird Arbeit auch ein Genuss sein. Ja? Und, aber das, diese Haltung, ein ganz einfacher Bruder war das. Das hat mich so gefallen. Das hat mich selber ermutigt, für den Herrn so zu leben. Also irdische Schätze können die Sicht sehr, sehr stark trüben. Sagt der Herr Jesus hier. Das nächste, oder ich habe jetzt dann einen Vers vergessen, jetzt muss ich nochmal zurück. Wenn also das Licht, das in dir ist, Dunkelheit ist, wie groß die Dunkelheit. Also wenn das, was dem Leibe Licht bringt, ist das Auge. Und wenn das Auge selber jetzt dunkel ist, dann ist es finster. Ich habe jetzt mit Michael, wir haben Michael kennengelernt. Michael kann nicht sehen. Eigentlich ist in einer gewissen Hinsicht ist es einfach finster. Gut, jetzt helfen die Ohren und helfen andere Sachen und jetzt der GPS und so weiter kann helfen, aber es ist beeinträchtigt. Und im Geistlichen ist es auch so, oder? Wenn also das Licht, das in dir ist, Dunkelheit ist, weil die Augen kein Licht hereinlassen, wie groß ist die Dunkelheit? Wie groß ist dann die Dunkelheit dieser Person? Also auf zweierlei Schielen, oder das Auge auf das Falsche ausgerichtet halten, wird nicht helfen und wird die Sicht trüben für das Wirkliche. Weiter, da haben wir Vers 24, niemand kann zwei Herren dienen. Das heißt hier im Griechischen, niemand kann zwei Herren Sklavendienst verrichten. Das heißt, hier spricht Herr Jesus von einem Sklavendienst. Unser Herr ist ein guter Herr, aber wir sind echte Sklaven. Wir sind nicht nur einfach so ein bisschen Diener, die ja, wie man heutzutage halt ein Diener ist, mal ein paar stundenweise ein bisschen dem Chef, für den Chef arbeiten. Hier ist man wirklich ein Sklave, so versteht der Herr Jesus die Beziehung. Das heißt, unser ganzes Leben gehört dem Herrn, wie ein Sklave Eigentum seines Herrn ist. Und er sagt, niemand kann aber zwei Herren Sklavendienst verrichten, denn entweder wird er den einen hassen, also hassen heißt hier vernachlässigen, das ist ein hebräischer Ausdruck, hassen heißt ja nicht nur emotionell hassen, sondern zurückstellen. Entweder wird er den einen vernachlässigen und den anderen lieben, oder er wird sich zu dem einen halten und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Ihr könnt nicht Gott Sklavendienst verrichten und dem Mammon Sklavendienst verrichten. Ja. Also wenn ich ein Leibeigener bin, dann kann ich nicht ein Leibeigener von zwei Herren sein. Darum geht es. Ja. Das, Wieso? Weil ein Herr einen ganz beansprucht. Das liegt in der Natur der Sache eines Herrn und eines Leibeigenen. Ein Herr beansprucht mich ganz. Ist Gott mein Herr, dann beansprucht er mich ganz und dann möchte er mich ganz haben. Wenn was anderes in meinem Leben Herr ist, dann gehöre ich dem anderen ganz. Mit dem Mund sage ich vielleicht Herr Jesus, aber mein Herz ist ganz woanders. Passiert uns das manchmal? Herr Jesus? Und in Wirklichkeit meinen wir, nein, Herr Thomas, Herr Ego. Aufpassen, sagt der Herr Jesus. Ja? Niemand kann zwei Herren dienen. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Der Mammon hieß hier ein Ausdruck, ein aramäischer Ausdruck für Besitz oder Habe oder Geld, also das Irdische ist hier gemeint. Und dann kommt die Schlussfolgerung. Also, weil dem so ist, weil wir nicht zwei Herren dienen können und weil wir uns nicht auf der Erde die Schätze sammeln sollen, sondern im Himmel, was sollen wir für einen Schluss ziehen in der Praxis? Sagt deshalb, ihr braucht nicht Sorgen. Vers 25. Deswegen sage ich euch, sorgt euch nicht. Daher ist es sehr einfach, ganz einfache Botschaft. Sorgt euch nicht. Ja, Vorsorge. Ich weiß nicht, wie das in der Schweiz spricht man von Vorsorge. Da meint man also Absicherung, Lebensabsicherung, oder? Vorsorge. Der Jesus sagt, braucht ihr nicht. Ihr braucht keine Vorsorge. Und da kommt dieser längere Abschnitt, das ist wie ein zweiter Abschnitt hier. Das beginnt wiederum mit einem Aufruf und dann bringt der Herr Jesus wieder vier Begründungen und zum Schluss wieder eine Schlussfolgerung. Diese Verse 25 bis 34, da geht er auf das, führt er das jetzt ein bisschen aus. Der Grund, warum wir nicht Dinge ansammeln sollen, für uns ist ja immer der, wenn man sich überlegt, warum will ich viel auf dem Bankkonto haben oder was weiß ich, mancher kauft sich Gold, weil er denkt, Bankkonto, das ist nicht mehr sicher, dann kaufe ich mir halt Gold und lege es irgendwo hin. Ja, das verstehe ich irgendwie, aber was sagt der Herr Jesus da? Er sagt, das ist nicht sinnvoll in dem ganzen Zusammenhang, weil ihr euch Schätze im Himmel sammeln sollt und nicht auf der Erde. Und jetzt gibt er Begründungen, vier Begründungen, warum wir nicht sorgen sollen. Also zuerst dieser Aufruf, deswegen sage ich euch, sorgt euch nicht um euer Leben, was ihr essen sollt und was ihr trinken sollt, noch um euren Leib, was ihr euch anziehen sollt. Vers 31 noch einmal. Sorgt euch also nicht, was sollen wir essen, was sollen wir trinken oder womit sollen wir uns kleiden. Vers 34 noch einmal. Sorgt euch also nicht für das Morgen. Das Morgen ist hier ein langes Morgen. Ja, das werden wir sehen. Im Zusammenhang spricht er hier schon von eben Lebensabsicherung. Es geht hier nicht um das buchstäbliche Morgen, denn die Bibel sagt uns ja an manchen Stellen, dass wir ernten müssen, damit wir im Sommer tut man ernten, da soll man nicht faul sein im Sommer, damit man im Winter was hat. Ja, das ist logisch. Darum geht es nicht, das ist nicht das Thema. Es geht hier um Vorsorge und Lebensabsicherung, das ist gemeint. Und das beschäftigt uns doch oft in unserem Leben. Und der Jesus sagt hier, das sollen wir nicht machen. Wir haben andere Aufgaben. Also es geht hier um dieses negative Sorgen, in die Zukunft blickend Vorsorge treiben wollen, damit ja alles abgesichert ist. Es geht nicht um das positive sich kümmern um etwas. Das ist nicht gemeint. Es geht um dieses ängstliche in die Zukunft blicken. Und gerade in einer Zeit, wenn uns so viel Angst gemacht wird, übrigens systematisch uns ganz bewusst, ja, die Angst vor dem Crash und so weiter, das ist ganz bewusst. Da gibt es Kräfte, die dahinter sind. Wenn man ein bisschen weiß, wie das Finanzsystem aufgebaut ist, merkt man, aha, werden Ziele verfolgt. Ja. Das ist in der Politik, das ist ein Politikum. Ja. Man hat gewisse Ziele, zum Beispiel ein Ziel ist ein vereinigtes Europa, und da muss man jetzt mit der Angst arbeiten, damit man zu den Zielen kommt. Also man schaut, dass man den Menschen eine Angst bringt und dann bietet man eine Lösung an. Die hat man aber vorher schon vorbereitet. Man schafft ein Problem und dann bringt man die Lösung. Das läuft so in der Welt, das ist die Welt Satans, die Welt des Menschen, der von Satan gekauft wurde. Der hat seine eigenen Ziele und wir müssen Acht geben, dass wir da nicht reinfallen in diese Sachen. Ja. Gerade in diese, ist ja gerade sehr, sehr aktuell, oder? Verschuldung und so weiter. Das ist nicht das Ziel, dass die Schulden abgebaut werden von gewissen großen Leuten, denn die wissen, das Finanzsystem würde gar nicht funktionieren, würden alle die Schulden zurückbezahlt werden. Da gibt es nämlich kein Geld mehr. Ja, das Geld gibt es ja wegen den Schulden. Aber das ist ein anderes Thema, kann man jetzt nicht darauf eingehen. Aber wichtig ist, dass es hier also, dass man weiß, das ist ganz bewusst, dass der Mensch Unsicherheit eingeflößt wird, damit gewisse Leute zu ihren Zielen kommen. Ja? Die Menschen sollen sich nur viel Sorgen und Angst haben, ja? Aber der Christ nicht. Der Christ schaut die Sache ganz anders an. Spurgeon hat mir gesagt, dass Sorgen um diese irdischen Belange entstammen, die Sorgen um diese irdischen Belange entstammen dem weltlichen Katechismus des Misstrauens. Sehr gut ausgedrückt. Ein weltlicher Katechismus des Misstrauens. Der Herr Jesus gibt hier 4 Begründungen. Schauen wir uns die an. Erstens also, weil wir einen himmlischen Vater haben. Deshalb sollen wir uns nicht sorgen. Vers 25 immer noch. Ist nicht das Leben mehr als die Speise? Und der Leib mehr als die Kleidung? Das heißt, die Seele, das Leben, das ist hier im Griechischen das Wort Seele, ja, ist nicht die Seele mehr als die Speise? Unser Leben, unser Seelenleben, unser irdisches Leben ist wertvoller als Nahrung und wertvoller als die Kleidung, die wir anziehen. Leben und Leib gehören zu einer Person und diese Person ist wichtig, ist dem Herrn viel wichtiger als das Essen und die Kleidung. Und wenn dem Herrn die Person wichtiger ist, ja, die Person, die in einem Leib steckt und dieses Leben, diese Seele, die in einem Leib steckt, wenn ihm das wichtiger ist, dann wird er schon dazu schauen, dass dieser Leib umkleidet wird und dass dieser Leib auch was zu essen bekommt. Also der Herr wird schon dafür sorgen. Wir haben einen himmlischen Vater und dieser Vater, der weiß um den hohen Wert unseres Lebens. Das wird uns hier dargestellt. Der Vater weiß, wie viel wir wert sind. Seht euch die Vögel des Himmels an. Sie säen nicht, noch ernten sie, noch sammeln sie in Scheunen. Und euer himmlischer Vater ernährt sie immerfort. Das ist hier ein Ausdruck für Beständigkeit. Er ernährt sie immer wieder und immer weiter, beständig. Der Herr schaut für die. Und wir sollen deshalb auch auf diesen Gott achten, nicht für die Zukunft besorgt sein. Das heißt nicht, dass wir faul sind, dass wir uns auf die faule Haut legen und sagen, wir machen einfach nichts, Gott wird schon sorgen. Nein, so nicht. Ist klar. Ich lese jetzt noch die Bibelverse vor, die uns zeigen, dass es richtig ist, dass wir für den Winter sorgen. Ja? Wir brauchen auch einen Kühlschrank, ja? Wo wir Sachen ein bisschen länger halten können. Ja? Damals hatte man keinen Kühlschrank, war noch schwieriger. Aber heute haben wir einige Dinge, die es uns leichter machen. Sprüche 10, Vers 5, wer im Sommer einsammelt, ist ein einsichtsvoller Sohn, wer zur Erntezeit schläft, im tiefen Schlaf liegt, der ist ein Sohn, der Schande bringt. Ja? Gott ist für Fleiß. Sprüche 20, Vers 4, wegen des Winters mag der Faule nicht pflügen, zur Erntezeit wird er begehren und nichts ist da. Ja, denn im Winter mussten die Israeliten anfangen mit dem Pflügen schon und dann im Sommer konnte man dann ernten, oder? Aber wenn man im Winter nicht pflügt, gibt es im Sommer keine Ernte. Sprüche 19, Vers 15, Faulheit versenkt in tiefen Schlaf und eine lässige Seele wird hungern. Selber Schuld, sagt Gott. Ja. Also, aber Gott wird auf die lange Sicht hin gesehen, wird Gott sorgen. Gott hat nicht vorgesehen, dass wir für viele Jahre Vorsorge treiben sollen. Das war so für Jahreszeiten, ja, das ist richtig. Aber für viele Jahre, für die nächsten 20 Jahre, liebe Seele, leg dich auf die faule Haut, jetzt hast du Ruhe für die nächsten 20 Jahre, das war nicht gedacht. Ja, siehe der reiche Kornbauer, Lukas 12. Unterscheidet ihr euch nicht um vieles von ihnen? Also seid ihr nicht viel besser als die Vögel? Ihr seid doch viel mehr wert als Vögel. Wenn Gott schon für die Spatzen schaut, ja, wie viel mehr schaut er für uns? Das schöne Beispiel von Thomas, also für die Blaumeisen. Schaut. Wie viel mehr schaut er für uns? Ja? Der Fred Colvin hat mal gesagt, Gott ist bei der Beerdigung von jedem Spatzen. Schön ausgedrückt, oder? Werden nicht zwei Sperlinge für ein Ass verkauft und nicht einer von ihnen wird auf die Erde fallen ohne euren Vater. Nicht ein Spatz stirbt ohne den Vater. Und Gott weiß, wenn einer stirbt und ist da. Ja. Aber wie viel mehr für uns? Vers 28, und warum sorgt ihr euch um Kleidung? Achtet auf die Lilien des Feldes, wie sie wachsen. Sie arbeiten nicht, auch spinnen sie nicht. Ich sage euch, nicht einmal Salomo in all seiner Herrlichkeit kleidete sich wie eine von diesen. Und Vers 30, wenn aber Gott das Gras des Feldes, das heute da ist und morgen in den Ofen geworfen wird, so kleidet, wird er es nicht vielmehr auch euch tun, Kleingläubige? Braucht man nichts hinzufügen, ist alles gesagt. Zweitens, warum sollen wir uns nicht sorgen und Vorsorge treiben für die längere Zukunft? Vers 27, weil wir durch Vorsorgen unser Leben nicht verlängern können, ganz einfach. Wir können sowieso nicht länger machen. Ja, aber sagt jemand, ja, länger machen kann ich es nicht, aber beruhigend ist es doch. Ja, was heißt das beruhigend? Ja, dann brauche ich nicht beten. Aha, brauche ich nicht mehr beten. Ist das der Sinn und Ziel der Sache, dass wir dann nicht mehr beten brauchen? Ist doch gut, dass manche Sachen unsicher sind, also wie soll ich sagen, dass manche Sachen ich nicht weiß, dann muss ich beten. Das ist gesund für mich. Wer von euch kann dadurch, dass er sich sorgt, seiner Lebenslänge eine Elle hinzufügen? Also er misst hier das Leben ab, so Meter und Meter 50, oder? Und dann sagt er, wenn du dich sorgst um die Zukunft, dadurch machst du das Leben nicht länger. Wir würden sagen, dann kannst du nicht die Zeit verlängern, die Zeit, die du auf Erden bist. Es ist also nutzlos. Es löst auch kein Problem. Es offenbart eigentlich nur Kleinglaube. Und Kleinglaube wird nicht geehrt in der Bibel. Kleinglaube wird getadelt an einigen Stellen in der Bibel. Drittens, warum nicht sorgen? Weil wir einen so guten Vater haben, der weiß, was wir alles brauchen. Vers 31, sorgt euch also nicht und sagt nicht, was sollen wir essen oder was sollen wir trinken, womit sollen wir uns kleiden. Denn nach solchem allem trachten die Heiden, denn euer himmlischer Vater weiß, dass ihr dieses alles benötigt. Wir wissen es eigentlich alle, oder? Aber dieses Umsetzen in unser Leben. Die Lebenssicherung, die liegt bei Gott. Das ist die wirkliche Versicherung. Es ist also unangebracht, dass ich mich absichern will für die Zukunft, weil ich ja einen Vater habe. Ein Vater, der weiß, was ich brauche und der wird wirklich Fürsorge treiben, Fürsorge treffen für mich. Watchman Nee hat mal gesagt oder geschrieben, wenn wir wirklich an die Liebe und Allmacht Gottes glauben, brauchen wir keine Angst zu haben, dass wir etwas, das er uns zugedacht hat, nicht bekommen werden. Sehr gut ausgedrückt. Wenn ich wirklich an einen Gott glaube, der mich liebt, dann brauche ich doch nicht Angst haben, dass ich was verpasse. Das sind junge Leute, die denken sich, ah, die würde ich gern heiraten. Oh, jetzt hat sie jemand anderer weggeheiratet. Was ist das für Denken über Gott? Gott weiß doch, wen ich brauche. Viel besser als ich selber. Das Sorgen, das stellt eigentlich Liebe, die Liebe Gottes und die Macht Gottes ein bisschen in Frage. Das Vorsorgetreffen. Ja. Einmal hat jemand gesagt, schau, wenn du Probleme hast, bring die dem Vater. Probleme, was die Zukunft betreffen, bring sie dem Vater. Und dann ist es sein Problem. Herr, das ist jetzt dein Problem. Danke, ich bin frei. Das ist jetzt dein Problem. Das ist nicht mehr mein Problem. Jetzt habe ich es dir gesagt. Jetzt ist es deines. Das löst innerlich. Das befreit. Manche Leute, die klammern sich an irgendwas. Die können nicht loslassen. Die wollen alles im Griff haben. Und dann werden sie innerlich depressiv oder irgendwas. Oder ärgerlich oder verschiedene Reaktionen gibt es da. Der Herr sagt, du musst lernen loslassen. Nichts für mich, alles für den Herrn. Für die Lebenssicherung Vorsorge zu treiben ist heidnisch, sagt der Herr Jesus hier im Klammersatz, oder? Ist heidnisch. So machen es die Heiden. Ja, das ist klar. Die haben nichts anderes, die müssen Vorsorge treiben. Aber ich kann ganz anders denken. Nichts kann mir geschehen, das nicht vorher durch die Hände und durch den Kopf Gottes geht. Nichts Übles kann mir geschehen, was nicht vorher durch Gottes Sieb geht. Und dann kann ich darf ich lernen, die unangenehmen Dinge zu akzeptieren, sagen, ja gut, Herr, der Herr weiß, du weißt es. Du weißt es und du hast es sogar, du hast die Sache im Griff. Du hast es zugewiesen, zugeteilt. Der David wird geflucht, oder? Vom Simi, oder Simei. Der flucht ihn. Und was sagt David? Der Herr hat es ihm geheißen. Der Herr hat es ihm befohlen, mich zu fluchen. Innerlich ist David frei. Ja, da schreibt dir jemand einen Brief, bösen Brief, beschimpft dich da einen Brief. Und darfst sagen, ja gut, der Herr hat es zugelassen. Muss ich mich nicht ärgern. Ich kann ruhig bleiben. Muss ich mich nicht verteidigen. Kann ruhig bleiben. Die Heiden, wofür gehen die arbeiten? Was machen die Heiden? Warum gehen die Heiden arbeiten? Ja, die Heiden gehen arbeiten, damit sie Geld bekommen und Zukunft, für die Zukunft sorgen, oder? Warum gehst du arbeiten? Ich hab das gefragt vor kurzem, war irgendwo in einer, ich weiß nicht mehr, wo das war, habe ich die Geschwister gefragt, war mit Jugendlichen war ich zusammen. Ich sag, warum geht's hier arbeiten? Um Geld zu verdienen? Du Heide, du gehst doch nicht arbeiten, um Geld zu verdienen. Ja, warum, wofür soll ich dann arbeiten gehen? Wofür geht der Petrus? Der Petrus ist ein Beispiel. Petrus ging früher arbeiten, um Fische zu fangen, oder? Dann hat er den Herrn Jesus kennengelernt. Dann sagt der Herr Jesus, Petrus, geh arbeiten. Dann sagt der Petrus, nein, jetzt geh nicht arbeiten. Jetzt ist nicht die richtige Zeit zum Fischen. Sagt der Jesus, geh trotzdem. Er sagt, gut, dann gehe ich, nur weil du sagst, gehe ich jetzt arbeiten. Nur weil du sagst, oder? Dann ging der Petrus das erste Mal arbeiten, nicht um Geld zu verdienen oder Fische zu fangen, sondern nur deshalb, weil Jesus gesagt hat, er soll arbeiten gehen. Das war eine Lektion für Petrus. Der ging arbeiten, nur weil Jesus sagt, geh arbeiten. Warum gehst du arbeiten? Weil der Herr Jesus sagt, geh arbeiten. Du bist ja sein Knecht, ich bin sein Knecht, jeder. Warum? Wir denken, ja, das ist Gott, oder? Das ist Gottesdienst. Und berufen, das muss ich für mich machen. Falsch gedacht, völlig falsch gedacht. Wir gehen arbeiten, nicht um Geld zu verdienen, sondern weil der Herr Jesus sagt, geh arbeiten. Und wir fragen ihn, Herr, was ist heute dran? Welche Arbeit? Oder vielleicht brauche ich gar nicht fragen, es ist schon klar. Für morgen ist schon klar, oder? Für die meisten. Das muss ich mir bewusst werden, dessen muss ich mir bewusst werden, ja. Ja, aber wir brauchen Geld. Natürlich brauchen wir Geld, aber das weiß ja der Herr, dass wir Geld brauchen. Und als Nebeneffekt für den Befehl gearbeitet, kriege ich dann noch Fische bzw. Geld. Wie beim Petrus, und das war nicht wenig, beim Petrus jedenfalls. Der Herr sorgt sehr, sehr gut. Das letzte, das vierte hier, in Vers 33 und 34, warum nicht sorgen? Vorsorge treiben und uns ängstlich sorgen um die Zukunft. Weil wir einen höheren Auftrag haben, für den wir unsere Zeit und unsere Kräfte einsetzen. Wir arbeiten für was anderes. Ja, das Sorgen, das würde uns nur ablenken von den täglichen Pflichten des Herrn Jesus. Ja, trachtet aber stets zuerst nach dem Königreich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Wir haben am ersten Abend darauf aufmerksam gemacht, wir trachten nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Was ist denn seine Gerechtigkeit? Wir haben gesehen, in der Bergpredigt geht es um die Praxis. Es geht darum, dass die Gerechtigkeit Jesu Christi sich auswirkt ganz praktisch in unserem Leben. Danach sollen wir trachten. Und dass das Königreich Gottes gedeiht. Daran soll ich denken. Die des Geistes sind, sinnen auf die Dinge des Geistes. Und den Geist interessiert das Reich Gottes, den interessiert der Herr Jesus, den interessieren die geistlichen Dinge. Und das ist inklusive Beruf und meine Arbeitskollegen und meine Studienkollegen, das ist alles dabei, aber ich muss es in diesem Zusammenhang sehen. Ja, das ist jetzt Arbeit für das Reich Gottes. Also wenn ich die Energie, die ich für den heutigen Dienst brauche, für die Lebenssicherung verwende, fehlt sie mir für den eigentlichen Dienst. Ja. Ich habe für Gottes Königreich keine Zeit. Wisst ihr, das ist eine ganz große Not und ich weiß, wir sind alle in einem stark unter Druck. Das weiß ich, ist mir klar. Der Arbeitgeber macht noch größeren Druck, weil er kann sich das leisten in der heutigen Zeit. Dennoch muss ich sagen, ich muss mir überlegen, habe ich wirklich keine Zeit für die Gebetsstunde? Ist es wirklich so, dass ich sage, nein, ich muss arbeiten. Oder nein, irgendwelche Freizeit brauchen wir ja auch noch dazwischen und so weiter. Und jeder muss das selber finden, das ist klar. Jeder muss selber den Weg finden, aber der Herr Jesus schafft uns schon Freiräume, wenn wir darum beten. Da einmal da und einmal da. Ich muss nicht das Fußballspiel sehen. Ich kann mir auch die Ergebnisse am Abend oder am nächsten Morgen in der Früh anhören, oder? Ich muss es nicht gesehen haben und 90 Minuten auf 0:0 schauen. Ja? Das geht nicht. Ja? Ich habe da 90 Minuten, die ich für was anderes verwenden kann. Jetzt kommt die Meisterschaft. Die eine ist vorbei, dann kommt die nächste, oder? Der Satan weiß schon, womit er uns beschäftigen kann. Das wird aufgebaut, ganz bewusst aufgebaut, damit der Satan weiß, er möchte uns ablenken von den eigentlichen Dingen. Also, wenn ich die Energie für den heutigen Dienst, die ich für den heutigen Dienst brauche, für was anderes verwende, dann fehlt sie mir. Oder? Gottes Königreich braucht Zeit und Kraft, aber die habe ich dann nicht. Ich muss die Prioritäten richtig setzen. Und dann wird er schauen für die weiteren Bedürfnisse, die ich brauche. Sinn und Zweck unseres Lebens ist es nicht, für das irdische Wohl zu leben. Warum lebe ich also für das irdische Wohl? Das ist nicht Sinn und Zweck des Lebens. Der Baxing hat geschrieben in dieser Autobiografie oder in dieser Biografie, da hat er geschrieben oder ist geschrieben von ihm, er hat sich... Er war 30 Jahre alt und ein bisschen älter und hat sich überlegt, warum lebe ich eigentlich für meinen Leib? Warum lebe ich für meinen Leib? Das ist ja nicht der Sinn der Sache meines Lebens. Und dann hat er sich entschieden, er möchte für den Herrn leben und wurde ein so gesegneter Missionar. 400 Gemeinden oder, ich weiß nicht, oder 1000 Gemeinden, sagt man, sind entstanden in Indien durch sein Leben. Er hat einfach gebetet, sehr viel gebetet und dann hat er verkündigt. Es war sein Dienst, er war Evangelist, ein anderer hat einen anderen Dienst, aber das war seine Aufgabe und der Herr hat ihn verwendet. Also, trachtet aber zuerst nach dem Königreich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit und dieses alles wird euch hinzugefügt werden. Also der Herr wird sich dann schon kümmern, brauche ich mich also nicht sorgen. Vers 34, sorgt euch also nicht für das Morgen, denn das Morgen wird um das eigene sorgen. Der Tag, der gegenwärtige Tag, hat genug eigenes Übel. Das heißt, eigene Plage, eigene Mühe. Es gibt genug zu tun für heute, sagt er. Und wenn es für heute so viel zu tun gibt, dann bringt es nicht, wenn ich für morgen arbeite. Ich soll nicht für morgen arbeiten, ich soll für heute arbeiten. Und da hat der Herr Jesus Aufgaben. Also für die Lebenssicherung Vorsorge zu treiben, irgendwie für die ferne Zukunft Vorsorge zu treiben, kostet viel zu viel, sagt der Herr Jesus. Das ist zu teuer. Es hindert uns daran, unsere Kräfte für das Reich Gottes aufzuwenden. Soweit dieses Wort des Herrn Jesus. Und gebt mir noch eine Minute, dann mache ich noch Kapitel 7, Vers 6 als Abschluss. Dann haben wir wirklich alles durch. Kapitel 7, Vers 6. Gebt nicht das Heilige den Hunden. Jetzt kommt die andere Seite. Oder? Das war jetzt irdische Schätze. Jetzt kommen geistliche Schätze. Wie sollen wir dann umgehen? Wenn wir geistliche Schätze sammeln sollen, wie sollen wir dann mit geistlichen Schätzen umgehen? Gebt nicht das Heilige den Hunden. Entschuldigung, ich muss das gerade suchen. Gebt nicht das Heilige den Hunden. Das Heilige oder die Perlen, was ist gemeint? Das sind geistliche Güter, geistliche Schätze, die die anderen nicht schätzen können, weil sie den Herrn nicht kennen. Und jetzt kann es sein, dass ich mit den guten Dingen des Wortes Gottes, des Königreiches Gottes, dass ich zum Beispiel diese Schätze des Evangeliums weitergebe und ich ernte nur Lästerung. Was haben die Apostel gemacht, wenn sie auf Menschen gestoßen sind, die gelästert haben über das Evangelium? Haben sie dann weiter evangelisiert, weiter gearbeitet mit diesen Menschen, die gelästert haben? Was hat Paulus gemacht? Hat sich abgewandt. Das ist genau das, dieses Prinzip. Wenn Leute ganz klar dagegen arbeiten und lästern, Geschwister, dann setzen wir unsere Zeit anders ein und verwenden sie nicht für diese Hunde und Schweine, die das Ganze nicht zu schätzen wissen und uns vielleicht sogar das Ganze noch uns sogar mit dem Ganzen sogar noch verfolgen und uns zerreißen, ja, wie es hier steht. Also hier Hunde sind wild und zerfleischend und so sind manche Leute, Philipper 2 werden die, manche Nichtchristen einfach Hunde genannt. Draußen sind die Hunde, Offenbarung 22, Vers 15. Ja, was macht ein bissiger Hund, wenn du ihm ein paar tausend Euro vor die Nase wirfst? Der kann das nicht schätzen. Oder Perlen oder sonstige Dinge. Kann das nicht schätzen. Und Schweine können das nicht schätzen, ja, wenn man ihnen Edelsteine gibt. Die Botschaft vom Königreich ist ein großer Schatz. Und wer das schätzt, der wird alles aufwenden, um das zu erwerben. Wie der Kaufmann, oder? Der alles verkauft, um dieses kostbare Gut sich zu erwerben. Das ist die andere Seite. So gleicht sich also hier das eine Wort, das neunte Wort und das siebte Wort gleichen sich hier gegenseitig aus. Schätze sollen wir im Himmel sammeln, also geistliche Schätze, das heißt aber nicht, dass wir den geistlichen Schatz des Evangeliums nicht weitergeben sollen, sondern das sollen wir weitergeben. Aber wenn wir es weitergeben, dann heißt das nicht, dass wir es denen weitergeben, die ständig lästern. Ja? Dann hören wir auf, es denen zu geben und dann gehen wir hin zu denen, die es annehmen werden. Soweit. Mit dem möchte ich schließen. Das waren jetzt einige Sketches, einige Bilder, kurze Bilder von der Bergpredigt. Und jetzt könnt ihr selber weiterarbeiten und möge der Herr uns segnen, vor allem nicht nur das zu studieren, sondern das anzuwenden. Danke für die schöne Zeit und für die Aufmerksamkeit. Wollen wir noch beten zum Schluss, denke ich. Vater im Himmel, wir preisen deinen guten Namen und wir danken dir, dass wir es mit dir zu tun haben und dass du uns wieder ermutigst und erinnerst, wie Jünger im Reich Gottes eigentlich leben und was für eine Hilfe das ist. Danke dafür, Herr Jesus. Danke für alles Sorgen. Danke, dass du die große Vorsorge bist für unsere Zukunft. Eine Gesellschaft mit unbeschränkter Haftung. Das ist wunderbar, Vater. Und wir preisen dich. Wir wollen dir danken auch für alle Hilfe. Amen.